Whiskast, 50 Shades of Grey.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer. Hi zusammen, herzlich willkommen zu unserem Whisky-Podcast, Whiskast 50 Shades of Grey.
Hallo!
Wir freuen uns richtig doll, dass wir heute unsere erste Folge aufnehmen. Hier an den Mikros sitzen Jo
und Steve.
Ja, ich bin echt ein bisschen aufgeregt und
ja, ich habe mega Bock. Also das schiebt die Aufregung beiseite.
Ja, also bist du auch aufgeregt?
Ja, es geht, weil ich so Bock habe.
Und das Schöne ist, wir dürfen ja sogar gleich einen trinken zusammen.
Eben, dann wird's besser. Nach dem ersten Whisky, nach dem zweiten erst recht. Wir haben viel vor heute, wir haben viel zu erzählen und wir haben eine große Mission, nämlich den ersten Whisky mit euch zu verkosten. Auch darauf bin ich ganz gespannt, denn wir sitzen vor zwei noch geschlossenen, prall gefüllten Flaschen, die im besten Fall gleich beide geöffnet werden und einen Teil ihres Inhalts lassen müssen.
Apropos erster Whisky.
Erster Whisky.
Du hast noch eine interessante Geschichte, oder?
Jeder erste Whisky ist eine interessante Geschichte, finde ich.
Na, jetzt machst du mich
Ich kenne meine... das kann ich gut. Ich kenne meine erste Story tatsächlich noch sehr gut, weil es sehr prägend war, weil ich seitdem richtig, richtig gerne Whisky trinke. Kannst du dich auch so gut an deine erste erinnern?
Definitiv. Wer kann das nicht?
Sehr schön, sehr schön. Ich habe irgendwann Abitur gemacht und zum Abiball gab es drin, wie immer, eine dicke Feier und eine Bar. Und wir waren eine kleine Gruppe von Freunden. Und einer von uns hat einen Whisky mit. Und ich habe vorher, glaube ich, noch nie wirklich bewusst Whisky getrunken. Zumindest nicht ohne Cola, was mir heute nicht mehr in den Sinn kommen würde. Schämt euch da draußen. Kein Whisky mit Cola. Und der hatte Whisky mit. Und wir waren dann zeitweise, ich glaube, so eine halbe, dreiviertel Stunde draußen am Kofferraum. Mhm. Wie man das manchmal so gemacht hat. Wir waren draußen am Kofferraum mit 5 oder 6 Leuten und haben eine fantastische Flasche Lafroig, 10 Jahre alten Lafroig getrunken. Den hat der Kumpel mitgebracht, wir haben ihn aufgemacht und keiner von uns hat wirklich Whisky getrunken. Das heißt, keiner von uns wusste, was er da aufmacht. Wenn man den einen oder anderen Whisky dann verzehrt hat, weiß man, dass das nicht der beste Einsteiger-Whisky ist.
Nein.
Aber, und das ist das Besondere, danach war es vorbei mit mir. Danach war die Leidenschaft geboren. Ich fand diesen unfassbar rauchigen Whisky so gut, dass ich danach gesagt habe, Whisky ist total mein Ding. Wir hatten kurze Zeit später noch einen DVD-Abend mit den gleichen Freunden. Mhm. Und diese angefangene Flasche Whisky stand noch beim Kumpel, der ihn mitgebracht hat, im Schrank. Und bei ihm waren wir.
Ja.
Und keiner wollte das Zeug trinken. Das war halt allen zu rauchig. Ne? Und wer hat sie leer gemacht?
Ich glaube, ich weiß es.
Ich habe es geschafft. Und seitdem war das meine Lieblingsspirituose. Bis heute ist es so. Und genau deswegen soll sich dieser Podcast auch darum drehen, weil Whisky ist nicht einfach nur eine Spirituose, sondern ich denke, was ganz Besonderes. Aber wie war es bei dir?
Ja, also mit Sicherheit 10 Jahre nach dem Abitur. Also bin ich definitiv ein Spätzünder, was das angeht. Ich habe in der Jugend ein bisschen mal gekostet und probiert. Das war nie so richtig meine Sache. Hatte auch ein paar Kollegen im Freundeskreis, die das so richtig gefeiert und zelebriert haben mit Zigarre und so weiter. Aber ich habe mich da irgendwie nicht so richtig gefunden. Und wirklich 10 Jahre später habe ich dann aus Verlegenheit, weil ich einen My Days Gutschein hatte, dann so ein Tasting gebucht. Und ich dachte ja, bevor jetzt dieser blöde Gutschein verfällt, na komm, machst du halt so ein Tasting.
Dann muss es halt rein.
Ja, dann muss es halt rein. Hab mir meinen späteren Trauzeugen geschnappt und dachte, komm, wir zwei machen jetzt ein Whisky-Tasting. Damals bei Scotia Spirit in Köln.
Sehr schöner Laden.
Ich genieße es auch immer sehr da. Liebe Grüße gehen raus an Peter. Wirklich macht immer sehr Spaß bei ihm. Ja, und dann war mein erster Whisky, den ich dort getrunken habe, ein Glenmorangie.
Ah, gute Wahl, auch beim ersten.
Der Zehner. Und natürlich damals auch noch in der schönen alten Verpackung, nicht die neue, wie sie jetzt gang und gäbe ist. Ja, und dann habe ich mich wirklich in den Glenmorangie verliebt. Ja, und mein nächstes Weihnachtsgeschenk war so schon klar. Da habe ich dann meine ersten Gläser gekriegt. Da habe ich dann den Glenmorangie gekriegt. Noch ein paar andere Gimmicks wie so Steine zum Kühlen, damit sie eben den Whisky kühlen, aber nicht verwässern. Habe ich tatsächlich kein Mal benutzt seitdem, weil ich ihn auch wirklich auf Zimmertemperatur lieber trinke als zu kalt, weil da viele Aromen, finde ich, flöten gehen. Ja. Ja, und so bin ich dann über Scotia Spirit zum Whisky gekommen und auch dann tierisch kleben geblieben. Und wenn ich mich so umdrehe zu unserem Whisky-Schrank, ist das Thema, glaube ich, leicht ausgeartet. Ich glaube,
auch das ist die nächste Gemeinsamkeit. Unsere Wohnzimmerschrankwände sehen genau gleich aus. Sie sind nämlich voll mit Whisky. Das ist, apropos, warum sehen wir das so oft? Weil wir nebeneinander wohnen. Ne? So sind wir irgendwie dazu gekommen, dass wir den ein oder anderen Whisky dazu gemeinsam getrunken haben, weil wir halt einfach nebeneinander wohnen. Ja. Und das ist gleichermaßen schön wie gefährlich. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, echt witzig. Ich weiß noch, als wäre es gestern, dass wir den Gutschein vom Bauträger hier im Dorf zum Essen eingelöst haben. Wir dann bei uns eingekehrt sind mit 6, 7 Menschen und du einfach gesagt hast, ja, ich hole noch ein bisschen Whisky und mit 3 Flaschen wiedergekommen bist.
Nur drei.
Mehr konntest du nicht tragen wahrscheinlich. Das war sehr witzig. Ja, und irgendwie ist dann aus einem gemeinsamen Abendessen, um einen Gutschein zu vernichten und 3 Flaschen Whisky, dann eine Freundschaft geworden, inklusive unserer besseren Hälften, inklusive einem kürzlich verbrachten Irlandurlaub, wo wir uns dann mal die Distillerien Dublins angeschaut haben.
Von innen angeguckt haben.
Von innen.
Ja.
Wirklich großartig, völlig unterschätzt, aber das machen wir in der nächsten Folge.
Auch dazu wird es noch heftigen Input geben. Wir haben unheimlich viele Eindrücke mitgebracht, unheimlich viele Geschmackserlebnisse, Bilder und Whiskys.
Ja. Und aus der Schnapsidee in einem irischen Pub, ey, lass uns doch mal einen Podcast machen, ist es jetzt auf einmal sehr konkret geworden.
Und wir haben dabei ja auch Whisky getrunken.
Daran könnte es gelegen haben.
Und was haben wir mitgebracht? Wir haben etwas mitgebracht, was, auch das kommt später noch, uns auf der Irlandreise auch begleitet hat, nämlich unserer Meinung nach unfassbar verkannte Dinge. Es gibt unheimlich viele Dinge, die verschrien sind, wie wir finden, absolut zu Unrecht. Wir sind gespannt, was gleich unser Geschmackssinn dazu sagt, denn vor uns stehen zwei Flaschen Glenfiddich. Glenfiddich? Ist das Glenfiddich?
Wenn wir der gälischen Sprache 1:1 folgen, dann hieße es Glenfiddich. Aber du sagtest ja, Glenfiddich hört sich ein bisschen zu sexuell an für dich.
Glenfiddich sage ich nicht. Ich sage weiter Glenfiddich. Erstens ist das der westfälischen Herkunft geschuldet und zweitens hört sich irgendwie Glenfiddich. Nein, das gibt's nicht. Der Glenfiddich ist ein Single Malt und ich höre sehr, sehr oft, dass der Glenfiddich einfach ein Standard-Whisky ist, den man mit Cola mischen kann. Um Gottes Willen, es ist ein Single Malt.
Ja.
Es ist ein Single Malt, es ist ein Schotte. Er kommt aus der Speyside und allein das macht ihn eigentlich schon mal, prädestiniert ihn dazu, ein gutes Produkt zu sein. Ob das wirklich so ist, sehen wir noch. Aber ich würde ihn jetzt nicht einfach so abtun. Die Glenfiddich Distillerie macht das schon eine Weile. Ich glaube, die wissen, was sie tun. Die Glenfiddich Distillerie ist alt.
Die ist alt, aber richtig alt. Gegründet 1886 vom damaligen Gründer William Grant und tatsächlich als eine der wenigen und letzten Single-Malt-Distillerien in Schottland immer noch in Familienbesitz. Das heißt, die Urahnen von William Grant sind bis heute in der Verantwortung, in der Geschäftsführung der Distillerie. Ja, und es ist nicht nur mehr eine Distillerie, sondern 28 mittlerweile. Und das auch wirklich mit weiteren großen bekannten Namen. Deswegen davor Hut ab vor dieser Leistung und dieser Expansion.
28, ich weiß nicht, wer säuft das alles, ne? Aber es geht weg.
Ja.
Die haben einiges geleistet in der Zeit, deswegen gibt es hier auch noch Prohibition. Prohibition ist immer so ein großes Thema. Auch das hat uns bei diversen Whisky-Tastings und Distilleriebesichtigungen begleitet. Die Prohibition hat die Distillerien kaputt gemacht. Und zwar nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern fast alle, egal ob irische oder schottische, sind davon fast alle kaputt gegangen. Nicht so Glenfiddich.
Richtig. Als eine von 6 Destillen haben sie es geschafft und haben dann nicht nur die Prohibition überlebt, sondern der Enkel von William Grant, der hat sich überlegt, warum nicht einfach mal wachsen während der Prohibition, und der hat dann ernsthaft die Abfüllmenge, den Ausstoß erhöht, trotz des Alkoholverbotes. Ja, und wie es kommen musste, nachdem die Prohibition dann aufgehoben worden ist, waren die sofort am Markt und konnten deswegen natürlich massiv punkten und sind auch daher in der Größe heute vorzufinden, durch deren ja, eisernen Willen damals während dieser schwierigen Zeit der Prohibition.
Genau, und dann haben sie draufgelegt. Ne? Und ich finde das richtig stark, wenn viel aus einer Hand kommt. Und auch das haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Bin ich großer Fan von. 1957 hat man beschlossen, sich einfach eine eigene Kupferschmiede aufs Gelände der Distillerie zu stellen und seine eigenen Kupferkessel zu bauen. Man ja. kauft die also nicht mehr zu, sondern ich baue mir eine Kupferschmiede, hole mir ein paar Kupferschmiede ran und baue einfach meine eigenen Brennblasen. Davon haben sie auch genug. Ich glaube, mittlerweile eine der am durchsatzstärksten Distillerien geworden.
Ja.
Also schon immer nicht klein. Und 2 Jahre später, 1959, hat man gesagt, weißt du was, Kupferkessel können wir jetzt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Fässer. Und dann hat man sich halt einfach eine Küferei gebaut und hat auch noch gesagt, wir machen uns unsere eigenen Fässer. Und auch das bis heute. Damit ist die Glenfiddich eine der letzten Whisky-Distillerien, die immer noch ihre eigenen Fässer baut.
Ja, und damit nicht genug. Sie haben Maßstab um Maßstab gesetzt, Innovation um Innovation. Sie waren in den 60ern eine der ersten Destillerien, die auch die Pforten geöffnet haben für externe Touren, für Besichtigungen, um so dann tatsächlich ihr Handwerk auch nach außen hin wirksam marketingtechnisch zu präsentieren. Und was sie auch als erste Destillerie Schottlands gemacht haben, ist Single Malt auch außerhalb von Schottland zu verkaufen. Und das war alles in erster Hand bei Glenfiddich. Die haben es geschafft, das als erste zu machen.
Jetzt hast du schon wieder Glenfiddich gesagt.
Ja, Glenfiddich.
Du Lümmel, du. Jetzt nehme ich sie mal in die Hand. Guck mal. Wir halten eine schöne grüne Flasche. Wir haben einen 12er und einen 15er bei uns stehen.
Mhm.
Auch die prägt noch ein kleiner Unterschied, aber die 12er Flasche. Die 12er Flasche liegt gut in der Hand. Und guck dir die Flasche an, geprägt von drei, gibt es runde Ecken? Drei runde Ecken. Und ich war nicht wenig erstaunt, als ich erfahren habe, dass das auch noch einen Grund hat. Das ist einfach kein einfach nur cooles Marketing-Ding, sondern irgendeiner hat das erfunden und hat sich dabei was gedacht. Hat sich nämlich gedacht, das symbolisiert was. Mhm. Diese drei charakteristischen Ecken stehen für Wasser, Luft und Gerstenmalz. Und genau das brauchst du für das Zeug hier.
Geil. Und jetzt pass auf. Weißt du, wer diese Form, diese ikonische Form der Flasche designt hat?
Selbstverständlich. Nein, ich weiß es nicht.
Es war ein Deutscher.
Warum?
Ja, warum weiß ich nicht. Aber Hans Schläger hat dieses Design erfunden.
Hat
und
gesagt,
dementsprechend.
Ich mach
das mal. Ja, deswegen haben wir auch als deutsche Whisky-Fans hier einen gewissen Stolz, dass diese wirklich bekannten Flaschen von Glenfiddich von einem deutschen Design worden sind.
Nicht schlecht. Guck mal, hier oben ist das Siegel noch zu.
Ja.
Ich glaube, wir arbeiten uns mal langsam vor.
Ganz, ganz also dicht ans Mikro, damit alle hören, wie wir diesen hervorragenden Whisky zum ersten Mal öffnen.
So. So.
Oh, ich liebe das Geräusch, wenn eine Flasche zum ersten Mal geöffnet wird.
Gib mal dein Gläschen, gib mal dein Gläschen her.
Das machen wir.
Ganz trockenen Hals schon jetzt.
Danke dir.
Sieht gut aus. Guck dir mal die Farbe an.
Farbe sieht wirklich
gar nicht so schlecht, oder? Es ist relativ nicht zu hell. Ich habe schon hellere gesehen.
Mhm.
Aber nicht schlecht. Sieht bekömmlich aus.
Sieht es. Sieht es durchaus. Was riechst du? Außer meinen Schweißfüßen.
Weil die dominieren, aber warte. Ich dringe durch. Leicht erdig, aber nicht zu sehr. Also du hast ja manchmal welche, die riechen richtig stark.
Mhm.
Ist sehr weich.
Ja. Ich finde auch wirklich sehr weich und harmonisch.
Ja.
Intensive Fruchtnoten.
Kein bisschen rauchig, ne? Also gar nichts?
Nee, Rauch in der Nase überhaupt nicht.
Hast du ein bisschen holzige Noten, so ein bisschen Fassnoten?
Ja,
bisschen aber gut, Fass, kriegst du Bock. Also ich rieche das und ich krieg Bock.
Mhm. Und also Ich habe tatsächlich privat noch nie einen Glenfiddich getrunken. Es war immer mein Notnagel, wenn ich auf Dienstreisen war oder unterwegs in Hotelbars. Und du kannst dich darauf verlassen, selbst wenn die Hotelbar keine Whiskys hat zum Auswählen, zum Verkosten, zum Genießen. Ein Glenfiddich findet sich in jeder Hotelbar und das ist immer mein Notnagel. Wenn ich weiß, da ist nichts, der ist immer da.
Was der ist so immer macht, da. Was man so macht auf der Dienstreise.
Ja, was sonst?
Aber du hast, ich gebe dir vollkommen recht, wenn du in die Schnapsbar hinterm Tresen guckst, wo dann in ganz kleinen Buden so fünf Flaschen stehen, ist sehr, sehr oft eine davon ein Glenfiddich.
Ja. Also ich kann mich kaum satt riechen. Also in der Nase ist der echt gut.
Ich kann mich jetzt auch nicht mehr zurückhalten.
Dann?
Slantje.
Slantje.
Weißt du was? Ist gar nicht so schlecht.
Wirklich nicht. Echt stabil.
Ja.
Er ist hinten raus doch deutlich rauchiger, als er in der Nase ist. Die Aber Früchte verschwinden ein bisschen.
Es ist Wahnsinn, ich finde den. Also, erstmal, der ist auch da. Sehr, sehr weich, sehr bekömmlich.
Mhm.
Er hat nichts ganz krass Eigenes. Ne? Du hast viele Whiskys, die trinkst du und denkst hier, boah, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Also, das ist schon wirklich sehr massentauglich, sehr breit, sehr, sehr leicht. Den kann man gut trinken, auch wenn man noch nicht so viel Whisky getrunken hat.
Mhm.
Und jetzt nicht irgendwie auf die Exoten braucht.
Ja. Definitiv. Wenn man den ganz hinten auf der Zunge hat, fast schon Gaumen, kommt auch so ein bisschen nussiger Charakter raus.
Ich finde den richtig krass fruchtig. Das erstaunt mich. Das hat mich gerade beim ersten Schluck schon erstaunt.
Ja.
Er ist richtig fruchtig. Also du trinkst den und du merkst im Abgang richtig lang. Der ist lang im Abgang und du hast richtig lang Früchte.
Mhm.
Frag mich jetzt nicht, was für eine Frucht. Ich hasse das.
Doch, ich frag dich jetzt, was für eine Frucht?
Birne. Also tatsächlich, das ist wahr, aber das ist immer super schwer, weil beim nächsten Schluck schmeckst du Apfel, beim Schluck danach schmeckst du Pfirsich und beim Schluck danach schmeckst du Bärchenwurst. Also das ist, ich finde diese Tasting Notes auch immer richtig geil. Also ich lese sie mir ganz gerne mal durch, bevor ich einen Whisky trinke, aber ich finde sie halt absolut, kannst du die Tonne kloppen, weil genau Geschmack ist sowas Subjektives, das ist bei jedem komplett anders.
Ja.
Und wenn du die Dinger liest, dann assoziierst du das sofort damit und du schmeckst das, was da steht.
Ja.
Zumindest zum großen Teil. Also ich gucke da ganz gerne rein, mache mir mein eigenes Bild und in der Regel schmecke ich fast nichts von dem, was da drauf steht. Ich habe die verschiedensten Sachen schon gelesen. Auch bei diesem hier habe ich mich vorher mal umgeguckt, was die Menschen so sagen. Ich las von Elementen von Butterbonbons. Ich schmecke kein Butterbonbon. Also ich schmecke auch keine Butter.
Nein.
Und ich schmecke auch keine Sahne. Also auch das habe ich gelesen. Gar nicht. Also er ist fruchtig, er ist leicht, er ist nicht rauchig. Du hast eine ganz leichte Holznote, finde ich, drin. Das ist gut, das ist schön, das ist vom Fass, aber die ist auch nicht sonderlich stark.
Ja, richtig. Also wirklich auch angenehm ausbalanciert. Wirklich ein sehr stabiles Produkt.
Ja, genau. Ist nichts Komplexes. Aber gut. Ja. Gut, solide, schön. Ich freue mich.
Ja.
Ich glaube, was wir hier haben, der 12er und der 15er, das sind so die Standardprodukte davon. Ne? Mhm. Also den 12er kriegst du so für, ist nicht wenig, ist nicht billig, aber für einen guten Whisky ist es schon echt eine günstige Riege. Kriegst du so für 30 Euro ist der auf dem Markt,
ja.
Den wir jetzt hier gerade haben. Das ist vernünftig, dafür ist der Geschmack auch echt vollkommen in Ordnung. Also es ist ein solider, guter Single Malt. Ich sehe da nichts von Massenware. Ich würde den um Gottes Willen nicht mit Cola mischen. Also
nein, auf keinen
Fall. Ist ein gutes Tröpfchen.
Ja.
Ist jetzt, wie gesagt, nichts Extravagantes, aber für 30 Scheine echt okay. Wir haben noch den 15er hier stehen, der ist schon ein bisschen teurer. Ich meine, den kriegst du so für um die 45 Euro aktuell, plus minus. Hat natürlich ein paar Jahre länger gereift, hat ein bisschen anderes Verfahren. Da freue ich mich gleich ein bisschen was drüber zu hören.
Ja.
Die haben aber noch ein paar ganz spezielle Sachen. Die kriegst du dann nicht für eine Mark 50, die kosten schon 2 Euro mehr.
Ja.
Es gab nämlich zum Beispiel eine 50-Jahre-Abfüllung. Es gab eine 50-Jahre-Abfüllung. 1991 aus, ich glaube, 9 Fässern und korrigiere mich, aber ich meine, die 9 Fässer haben was zu tun mit den 9 Kindern.
Es ist vollkommen richtig. Der Gründer, der William Grant, der hat die erste Destillerie, die eben 1886 erbaut worden ist, mit den eigenen Händen erbaut und ohne seine Kinder. Er hatte 9 an der Zahl, wäre das nicht möglich gewesen. Die Familie hat viel investiert. Der Vater hatte einen Traum, den besten Rum in der Region zu produzieren, herzustellen. Und er hat seinen Kindern viel zu verdanken, die wirklich wortwörtlich mit Hand angelegt haben. Ja, und als Widmung dieser 9 jungen Menschen, die ihrem Vater, dem Gründer der Destillerie, das ermöglicht haben, wurde dann die erste 50-jährige Abfüllung, ja, verschnitten aus 9 verschiedenen Fässern, die in den 30er Jahren abgefüllt worden sind. Und das ist schon beachtlich. Seitdem gibt es die
Absolut.
50-Jahres-Abfüllung regelmäßig auf dem Markt. Es werden pro Jahr wenige, aber konstant Flaschen auf den Markt gebracht. Aber wie du schon gesagt hast, die sind natürlich dann eben nicht für 30 € erschwinglich, sondern die kosten durchaus ein bisschen mehr.
Ja, es ist nichts, was ich jetzt im Schrank stehen habe. Es ist genau richtig. Also ich glaube, das erste von 91 waren 9 Fässer aus den 30er Jahren. Also das ist schon was richtig Feines. Gab es später nochmal, es gab einige und es gab eine ganz besondere Serie, habe ich nur Bilder von gesehen, ist aber auch eine super, super spannende Story, was die immer alles draus machen. Ne? Das ist so ein Distillerie-Ding, wenn du dich damit auseinandersetzt, du hast für jeden Scheiß manchmal eine Serie, aber ich finde das ultra cool, weil hinter allem steckt eine Story und jeder schmeckt ein bisschen anders. Also die haben schon alle dann ihre eigene Note. 2010 gab es einen extremen Kälteeinbruch und aufgrund des Schneefalls, der Schneelast, sind mehrere Lagerhäuser eingestürzt und die haben sich dann bei knapp 19 Grad minus dann den Hintern abgearbeitet, um irgendwie die Fässer, die noch nicht kaputt waren, zu retten. Und aus diesen geretteten Fässern von 2010 hat man gesagt, was wohl nicht viele waren, wir machen da eine Spezialabfüllung draus. Man hat also diese Fässer, die man da gerettet hat, genommen und hat daraus den Snow Phoenix gemacht. Und der Snow Phoenix ist dementsprechend auch was richtig Besonderes, auf extrem wenige Flaschen limitiert. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele es sind, aber es sind nicht viele. Coole Aktion.
Definitiv. Also der Verschnittmeister von Glenfiddich, der Brian Kinsman, der sagt, das ist ein Single Malt, geboren aus Widrigkeiten und Glück. Und allein dieser Satz, geht runter wie Öl. Es waren Fässer, die waren alt zwischen 13 Jahren und 30 Jahren. Und natürlich kann man 30-jährige Single Malts in einer ganz anderen Preiskategorie verkaufen. Nur wenn sie eben gerade so vor dem Ruin, vor dem Aus gerettet worden sind, hat man wirklich diese besondere Snow Phoenix Abfüllung daraus gemacht. Wirklich eine coole und tolle Aktion. Natürlich aufgrund der limitierten Auflage auch extrem rar und dementsprechend teuer. Wer weiß, Steven, vielleicht landet so eine Schönheit mal bei uns in den Gläsern. Man darf ja noch
Ja,
träumen, oder?
übrigens an der Stelle, wir sind sehr, sehr locker mit unseren Compliance-Regeln. Also wenn sich jemand da draußen berufen fühlt, uns vielleicht eine Flasche davon zukommen zu lassen, tut euch keinen Zwang an. Wir schicken euch auch Grüße raus in der Folge darauf und werden euch berichten, wie er schmeckt. Vielleicht laden wir euch auch ein, den mitzutrinken. Das entscheiden wir dann spontan. Schickt bitte ein Foto mit. Aber gerne. Genauso gab es noch eine extrem spezielle Abfüllung 2011. Es war seinerzeit, ich weiß nicht, muss ich dazu sagen, ob das aktuell ist, aber es war mal der weltweit teuerste Single Malt. Da gab es 11 Flaschen von. Und zwar war das eine Hommage an Schottlands älteste Einwohnerin. Man hat gesagt, ihr zu Ehren machen wir eine Spezialabfüllung mit sage und schreibe diesen 11 Flaschen. Und der nannte sich dann Glenfiddich Janet Sheet Roberts Reserve.
Hoi.
Und da es eben nur 11 Flaschen gab, die alle so versteigert wurden, haben diese 11 Flaschen entsprechende Rekordpreise erzielt. Und cooler Move, Glenfiddich hat gesagt, wir lassen den kompletten Erlös dieser unfassbar teuren Flaschen wohltätigen Zwecken zukommen.
Ernsthaft?
Ja.
Okay. Zählt als wohltätiger Zweck auch, unsere Gaumen zu berühren?
als wohltätiger Zweck zählt auch, uns beispielsweise eine Flasche Snowflakes zukommen zu lassen. Haben sie nicht gemacht. Ich nehme an, die hat jemand anders bekommen.
Oh, oh, oh. Ja, also die Palette von Glenfiddich reicht wirklich weit. Grundsätzlich kann man sagen, dass die 12er Abfüllung, auch die 18er, die 21er, dass die im Grundprinzip her gleich sind, sich eben nur, in Anführungszeichen nur von der Lagerdauer unterscheiden, eben von den Jahren. Aber wer sich da wirklich abhebt in dieser Standardpalette von Glenfiddich, das ist der 15-Jährige. Der wird nämlich in einem ganz besonderen Verfahren hergestellt, nämlich im sogenannten Solera-Verfahren. Das ist ein Verfahren, wo man sich für das Finish des Whiskys ein bestimmtes Fass, eine bestimmte Fassart, Fasssorte aussucht. Wenn man dann den Whisky dort einfüllt, wird aber immer ein Rest in dem Fass gelassen. Das ist, sage ich mal, wie bei einem Hefeteig, wo man immer wieder zuführt und dann so einen Hefeteig, so einen Sauerteig lange gären lässt, wird immer ein Rest in dem Fass gelassen und wieder neu aufgefüllt. Und dieses Solera-Verfahren, das findet auch Anwendung beim Glenfiddich 15, weswegen ich extrem gespannt bin, wie der uns im Vergleich zum 12er schmecken wird.
Wie so ein alkoholischer Hermann. Du hast schon leer, ne?
Ich habe schon leer.
Saufziege, warte, ja. ich muss nachziehen. Wenn du so gespannt bist, kann ich dich nicht so lange warten lassen.
Ich habe eine Idee. Während du leerst, werde ich öffnen.
Das ist ein guter Deal. Ich habe geleert. Glenfiddich ist groß. Glenfiddich ist groß und was ich einfach super spannend finde, sind auch immer, man würde sich wundern, die Eigentumsverhältnisse dieser verschiedenen Distillerien. Wir sprechen in der Welt des Whiskys über viele alteingesessene, wirklich erfahrene Distillerien mit Geschichte. Oh. Hör dir das an, der war schön. Und trotz dieser Geschichte dahinter und trotz immer noch eigenständige Distillerien und Verfahren gehören die meisten traditionsreichen Distillerien großen Konzernen.
Ja.
Glenfiddich, dieses Massenprodukt, dieses etwas verschriene, ist bis heute noch eigenständig. Ist, glaube ich, Familienbesitz, ne?
Es ist immer noch in Familienbesitz bei den Urahnen vom Gründer. Und nicht nur das, also sie haben sich mittlerweile gemausert, sogar selbst zu einem, ich hätte fast Großgrundbesitzer gesagt, zu einer wirklich, ja, fast schon Kette. Denn auch Balvenie in Dufton gehört zu Glenfiddich. Denn auch Monkey Shoulder ist ein
William
Produkt.
Brand & Sons nennen sich als, ja, als Übermarke, als Dachmarke.
Ganz
William,
genau.
Brand & Sons. Ich habe bei dir aus Spaß, bei dir und Chrissy zum ersten Mal Monkey Shoulder getrunken. Kannte, ja, ich überhaupt nicht und habe dann festgestellt, die gehören auch dazu. Monkey Shoulder ist auch William Brand & Sons.
Ja, vollkommen richtig. Und einer unserer irischen Freunde ist auch in deren Hand.
Tatsächlich.
Ja, nämlich Tullamore Dew.
Tullamore Dew, du hast vollkommen recht. Richtig. Auch das wird ein Produkt sein, über das wir noch sprechen. Auch das wird ein Produkt sein, was auf unserer Irlandreise eine Rolle gespielt hat. Neben einigen anderen. Und auch das ist was sich im Schrank findet.
Vollkommen richtig.
Ja, von daher, auch da, oh ja, auch da gibt es was ganz Besonderes. Unter anderem habe ich was ganz Besonderes von denen zu Hause stehen. Soll aber jetzt eine Nebenrolle spielen. Wir konzentrieren uns auf den 15-Jährigen aus dem Tal der Hirsche.
Schönes Stichwort. Kannst du ein bisschen was zum Namen sagen, wo dieser Name herkommt?
Auch das Tal der Hirsche ist, glaube ich, gälischen Ursprungs, nämlich die entsprechende Übersetzung von Glenfiddich.
Yes.
Ist entsprechend, das habe ich auch gesagt, Glenfiddich.
Ja.
Aber man muss dann, wenn man bei der Herkunft des Namens ist, schon beim Original bleiben. Das ist auch gut vollgemacht, das finde ich gut. Das,
ja,
find ich
bin
sehr sympathisch, deswegen bin ich so gerne hier.
Ich bin sehr großzügig zu dir mit deinem Whisky.
Du bist zu gütig. Mein ist dein und dein ist manchmal auch mein. Aus dem Hirschtal kommt er. Ich weiß nicht, vielleicht gab es früher viele Hirsche da.
Sicher.
Das ist der ursprüngliche Name dieses Tals. Deswegen ist es aus dem Tal der Hirsche. Und auch jetzt kann ich mich wieder gar nicht zurückhalten und wäre schon wieder ganz wild.
Ja, ich merke das.
Bevor ich anfange zu röhren.
Slantje.
Riecht anders. Wäre schade, wenn nicht. Riecht anders.
Riecht ganz anders.
Riecht stärker, riecht kraftvoller.
Ja.
Das 3 Jahre ausmachen können, außer ein bisschen Angel Share.
Mhm. Also, na klar, der Charakter ist noch da vom Glenfiddich. Ja. Das riechst du.
Auch kein Rauch. Mm-mm. Viel, viel mehr Holz, viel mehr Fass.
Ja.
Was ich richtig gut finde.
Ja. Also da riechst du wirklich das Fass raus.
Mhm.
Also du merkst diese 3 Jahre und auch das andere
Absolut.
Herstellungsverfahren.
Er hat einen ganz anderen Charakter direkt.
Ja.
Weniger Frucht, viel weniger Frucht.
Mhm.
Immer noch da, gerade im Abgang, du merkst es immer noch. Aber viel sanfter, viel weniger, dafür viel, viel mehr Holz. Du merkst das Fass. Du merkst einfach richtig, wie der 3 Jahre mehr Holzaromen aufgesogen hat. Finde ich bemerkenswert. Vor allem, wenn man den einen auf den anderen drängt.
Ja.
Aber positiv. Absolut positiv.
Definitiv. Ist wirklich, als würdest du an der Baumrinde knabbern.
Wie gesagt, wieder gar kein Rauch. Ein paar erdige Töne auch. Nimmt damit. Immer noch keine Sahne und kein Bonbon.
Nein. Noch viel weniger als vorher.
Du merkst aber auch, ich merke das, ich habe eine Vorliebe. Du kennst sie.
ja.
Ich liebe, das ist mein absoluter All-Time-Favorite. Ich trinke vieles gern, ich mag rauchige Whiskys. Aber der All-Time-Favorite sind Sherry-Finishes.
Mhm.
Sherry-Finishes, Portwein-Finishes.
Ja.
Es gibt für mich nichts Großartigeres. Und ich schmecke hier eine leichte Sherry-Note. Das habe ich auch in der einen oder anderen Tasting-Note gelesen.
Mhm.
Und das muss ich aber wirklich sagen, weil ich es wirklich gerne trinke. Ich merke es. Also es ist hier drin, ganz leicht. Also du kannst das nicht mit irgendeinem Oloroso-Cask vergleichen. Aber du merkst, dass es da ist.
Ja, es ist die Ähnlichkeit. Also dieses Solera-Verfahren ist eigentlich ganz klassisch für Sherry-Finish. Es ist jetzt kein explizites Sherry-Finish. Na klar, wir haben immer noch die Süße und die Fruchtigkeit. Vor allen Dingen finde ich die Fruchtigkeit kombiniert mit einer gewissen Würze und das macht wirklich einen sehr schönen Charakter. Und durch dieses Solera-Verfahren, was sonst fast immer bei den Oloroso, bei den Sherry-Finishes angewendet wird, schlägt da natürlich sofort deine Vorlieben-Glocke Alarm und du kriegst Bock.
Mhm. Also, man muss ganz, also hier stimmt die Reihenfolge. Es gibt junge Whiskys, die sind besser als die alten.
Das gibt es, ja.
Existiert.
Ja.
Aber hier stimmt die Reihenfolge. Zusammengefasst würde ich jetzt für mich persönlich sagen, der 12er ist ein vergleichsweise günstiges, aber bodenständiges, unaufgeregtes Produkt.
Ich liebe dieses Wort, unaufgeregt. Habe ich dir aus deinem Wortschatz geklaut. Bestes Wort.
Es beschreibt diesen Whisky Glenfiddich 12 einfach perfekt. Günstiges Produkt, gut zu trinken, kann man sich mal gönnen. Wenn man etwas Besonderes will, der 15er ist deutlich komplexer, hat, wie ich finde, viel geilere Noten, viel mehr Fass, viel mehr Holz, bisschen erdige Töne, etwas weniger Frucht, Sherry bisschen mit drin. Kostet eine Mark mehr, kostet 50% mehr, aber immer noch für einen Single Malt absolut verkraftbar und dafür wirklich ein richtig leckerer Whisky. Es ist tatsächlich, wie du schon sagtest, den Glenfiddich 12, den hat man immer mal, wenn man irgendwo unterwegs ist oder mal einen ausgegeben kriegt, dann ist der schnell da.
Ja.
Den 15er trinkt man deutlich seltener, allein vielleicht auch, weil er 2-3 Mark teurer ist. Aber ich trinke ihn jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. Den 12er kenne ich, den 15er habe ich vorher noch nicht getrunken. Die Flasche war da, sie war noch zu, jetzt ist sie auf und ich bin sehr froh, dass wir das heute probiert haben, denn er gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und da möchte ich nochmal für die Abkehr vom voreingenommenen Image sprechen. Das schmeckt verdammt gut.
Ja, bin da voll auf deiner Seite. Ich trinke ihn auch zum ersten Mal. Ich bin auch wirklich positiv überrascht. Und ja, gefällt mir gut. Dieses ja angekratzte Image von Glenfiddich, das hat auch der Verschnittmeister von Glenfiddich relativ treffend zusammengefasst. Er sagt nämlich, Whisky-Fans halten oft nicht viel vom Glenfiddich, weil er eben so beliebt ist. Man könnte natürlich auch bei Autos sagen, ja, ein Ford ist kein gutes Auto, weil es wird ja von so vielen Leuten gefahren. Aber tatsächlich sind die Autos ja durchaus zuverlässig und gut. Und er sagt, ähnlich verhält es sich mit dem Glenfiddich. Es ist ein sehr beliebtes Produkt mit einer Ausstoßmenge von 12 Millionen Liter im Jahr, auch wirklich groß und ein massiver Ausstoß, aber an Qualität büßen die nicht ein, trotz des hohen Ausstoßes.
Das ist es immer. Wenn es viel von etwas gibt, dann ist halt immer direkt der Ruf da, das ist, weil Massenprodukt ist es nichts. Aber ich kann echt beruhigen, ist es doch, absolut.
Ja.
Glenfiddich ist groß, das ist klar. Sie werden größer. Glenfiddich plant gerade den Bau neuer Lagerhäuser, um noch mehr Fässer zwischenlagern zu können. Was ich aber ganz cool finde, ist das Commitment, dass sie jetzt schon sagen, wenn die gebaut sind, um den Verkehr zwischen Warenhaus, Distillerie möglichst, klimaneutral ist wohl schwer, aber auf einem möglichst bekömmlichen Level zu halten, setzen sie oder wollen sie dafür ausschließlich biogasbetriebene LKWs einsetzen.
Cool.
Ja, wohlgemerkt Biogas und nichts anderes. Ist immerhin besser, als wenn die großen Diesel da langbrettern. Also man macht sich Gedanken drum, das ist eine feine Sache. Und ja,
definitiv.
In dem Fall schadet das Wachstum, glaube ich, nicht unbedingt, wenn der Rest genauso gut schmeckt, der dann herauskommt.
Ja, und dann auch mit diesem Inhouse-Charakter, dass man die eigenen Küfer mit eigenen Fässern hat. Und auch das spart ja Anfahrtszeiten, Fahrtkosten und dementsprechend CO2-Ausstoß, wenn die Dienstleister, Handwerker einfach Inhouse beschäftigt sind.
Ja, kurzum, ich finde es rund, ich finde es sehr gut. Ich finde, das war ein cooler Start. Es war ein Standardprodukt, bewusst gewählt, nicht direkt mit den Geheimtipps um die Ecke zu kommen. Da sparen wir uns noch was für die Zukunft auf. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass wir mit einem Standardprodukt wirklich angefangen haben, weil es echt gut ist und weil es mir nochmal gezeigt hat, nicht vorschnell urteilen, sondern lieber probieren und im Nachgang sein eigenes Urteil bilden. Das haben wir gemacht und es ist positiv. Daumen hoch. Ich habe schon Mist getrunken, aber gehört das nicht zu.
Na klar, gibt es auch 15-jährige Whiskys auf einem anderen Niveau. Na klar, gibt es auch 10-jährige Whiskys, die teurer sind als der 15er Glenfiddich. Aber ich finde es wirklich gut. Also ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Erstens, die Flasche zu öffnen und zu trinken. Zweitens, darüber ein bisschen zu erzählen. Und ja, ich bin sehr begeistert, wie schnell wir es von der Schnapsidee, einen Podcast zusammen zu machen, hierhin geschafft haben.
Absolut.
Und das Ding gerade abdrehen.
Und vor allen Dingen bin ich absolut erstaunt darüber, dass wir gefühlt gerade nur zwei Whiskys getrunken haben, aber es sind fast 40 Minuten rum. Wahnsinn, oder?
40!
40!
Oh Gott.
40 Minuten!
Oh Gott, oh Gott. Wir hoffen, wir sind euch nicht auf den Leim gegangen. Nee, nicht auf den Leim, wer ist das? Auf den Geist gegangen. Auf den Geist gegangen.
Du bist mir auf den Leim gegangen, aber ich glaube, wer jetzt noch dabei ist, dem sind wir nicht auf die Nerven gegangen. Der ist herzlich eingeladen, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein und es wird kontinuierlich besser. Wir haben noch unheimlich viele gute Sachen im Schrank. Bei ein paar Sachen sage ich jetzt noch, die mache ich nicht auf. Vielleicht ringen wir uns dazu noch durch. Da sind ganz feine Sachen dabei. Und ich glaube, wir haben schon noch ein, zwei Stories, die durchaus erzählenswert sind. Check den Insta-Channel auf jeden Fall aus.
Yep.
Whiskast. Da gibt es mit der Zeit auch ein paar coole Fotos. Wir haben unter anderem von unserer Reise ein paar richtig, richtig nette Fotos mitgebracht. Und die Whiskys dazu, die wird es später auch noch geben. Das enthalten wir euch natürlich nicht vor.
Ja.
Von daher
auf unsere erste Folge, auf die folgenden inklusive Irland-Specials.
Auf die Menschen, die es bis hierhin durchgehalten haben und vielleicht ein bisschen Spaß in den letzten 40 Minuten hatten. Wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal, machen uns jetzt noch ein Bier auf.
Tun wir.
Schütten uns vielleicht noch ein Whisky ein, eventuell ein 15er. Und freuen uns aufs nächste Mal und denken drüber nach, womit wir euch dann beglücken können.
Das klingt toll.
In diesem Sinne,
habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss zusammen.